meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Viele kennen diesen Psalm, der voller Vertrauen das Wort Gottes preist. Und die Bibel, ich glaube, da sind wir uns einig, wollen wir nicht nur als Untersetzer für unseren wackeligen Sessel nehmen. Die Bibel soll ja, so erklären wir es als Gemeinde immer wieder, die Richtschnur für unser Leben sein. Ja? Manche nennen sich bibeltreu, was auch immer das im Einzelnen heißt. Und oft hört man, aber in der Bibel steht doch, aber in der Bibel steht viel. Da stehen interessante Sachen, da staune ich manchmal noch. Und das nicht nur im Positiven. Wir werden nachher etliche Beispiele uns anschauen. Die Bibel, so sagen wir, ist Gottes Wort. Ich glaube, auch da sind wir uns einig, oder? Aber ich finde es trotzdem einmal wichtig, erstmal abzugrenzen, was die Bibel ist und was sie nicht ist. Die Bibel ist weder ein Gesetzbuch, mit dem ich andere verurteilen kann, es ist aber auch kein Märchenbuch, wo halt schöne Geschichten drin sind, die man Kindern zur Unterhaltung oder zum Einschlafen vorliest. Und ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig zu betonen, die Bibel ist kein Steinbruch, wo ich mir eben die Verse rauspicke, die meine Meinung gerade untermauern. Mein Vater hat mal gesagt, mit der Bibel und Goethe kannst du jede Meinung auf der Welt unterlegen und beweisen. Die einen, die sagen, die Bibel ist reines Menschenwerk. Da haben Menschen halt aufgeschrieben, so ihre Vorstellung von Gott, was sie so dazu meinen. Oder die anderen sagen, die Bibel ist Gottes Wort, persönlich von ihm diktiert. Man nennt das Verbalinspiration. Ich glaube, die Wahrheit, die liegt dazwischen. Teilweise ist die Bibel wörtlich diktiert, kann man nachlesen, Jeremia 36 zum Beispiel, Offenbarung 1, um ein paar Beispiele nur zu nennen. Da schreibt der Autor, und ich hörte eine Stimme, die sprach, schreibe das auf. Oder Gott sprach zu mir, schreibe das auf. Das ist wichtig. Aber teilweise sind das ganz menschliche Anmerkungen. Wenn Paulus im Brief an eine Gemeinde dann zum Beispiel schreibt, den Mantel, den ich in Troas liegen ließ, bring mir bitte mit, wenn du da vorbeikommst. Deswegen ist es ganz wichtig, immer sich den Kontext, die Umgebung anzuschauen, den Hintergrund eines Textes und das auf unsere Situation zu übertragen. Ein zweites, was ich auch immer spannend finde, die ganze Bibel, und ich betone, die ganze Bibel weist auf Jesus hin. Das ist vielleicht im ersten Moment nicht ganz schlüssig. Ich sage immer, wenn mich Kinder fragen, was ist denn der Unterschied zwischen Alten Testament und Neuen Testament, sage ich immer flapsig, nein, im Alten Testament ist ohne Jesus und im Neuen mit Jesus. Das stimmt theologisch nicht ganz so, weil zum Beispiel Lukas 24 heißt über Jesus, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Also Jesus selber bezieht sich auf seine Person, auf die Stellen im Alten Testament schon. Oder Apostelgeschichte 8, wo Philippus, einer der Apostel, einem Beamten aus Äthiopien begegnet. Und da heißt es dann auch, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Dieses Wort war aus dem Propheten Jesaja. Natürlich sind die ganzen Geschichten des Alten Testaments auch erstmal eigenständige Glaubenszeugnisse. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, dass sie erstmal von dem Glauben im Alten Testament erzählen. Aber Gott hat da schon in vielen Dingen auf Jesus hingewiesen. Es gibt einen wichtigen Vers. Das ist für mich der Schlüsselvers zum Verständnis, wie ich die Bibel verstehe. Das ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das ist natürlich Lutherdeutsch. Und wenn man das so liest, versteht man vielleicht erstmal nur die Hälfte. Deswegen will ich ein bisschen Stück für Stück durchgehen. Zum einen beschreibt der Text die Qualität der Bibel. Sie ist von Gott eingegeben. Im Griechischen heißt es noch mehr Theopneustos. Und es gab und gibt teilweise noch Menschen, die sagen, naja, da steht doch von Gott eingegeben. Das heißt, Gott hat jedes Wort in der Bibel so diktiert. Das stimmt aber nicht. Theopneustos, da steckt Pneuma, der Geist, der Hauch drin. Also wörtlich heißt es, die Bibel ist von Gott eingehaucht. Und ich muss bei diesem Begriff unwillkürlich an die zweite Schöpfungsgeschichte denken, wo Gott Adam aus Erde formt und ihm dann den Lebensatem einhaucht. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild für das Verständnis der Bibel. So eine Geisteinhauchung geschieht, denke ich, in Bezug auf die Heilige Schrift dreimal. Einmal beim Schreiben. Da sind wir wieder, ist die Bibel Menschenwort oder Gotteswort? Menschen haben die Bibel geschrieben, aber Gott hat ihnen seinen Geist dabei eingehaucht. Also es sind nicht nur reine Meinungen und Geschichten. Ein zweites Mal kam diese Einhauchung des Geistes, denke ich, bei der Kanonbildung. Wir haben ja die Bibel, so wie wir sie haben, die ist ja nicht so vom Himmel gefallen, sondern die ist ja im Lauf von Jahrhunderten, Jahrtausenden entstanden. Und irgendwann hat man gesagt, okay, und wir schließen den Kanon, die Bücher, die wir da drin haben, bleiben drin. Es gibt noch andere Geschichten, Evangelien in Anführungszeichen, die von Jesus erzählen, die sind aber mit gutem Grund nicht aufgenommen. Ich glaube, dass da auch der Heilige Geist mitgewirkt hat. Und das Dritte, und das ist vielleicht das Wichtigste, Gott haucht uns, wenn wir ihn darum bitten und uns öffnen, beim Lesen der Bibel den Heiligen Geist ein. Und das ist sehr wichtig, sonst bleibt das einfach totes Wort. Dieser kurze Text aus dem Timotheusbrief stellt auch den Zweck der Bibel dar. Nützlich zur Lehre, sagt Luther. Das bedeutet, die Bibel prägt mein Weltbild. Sie ist gewissermaßen der Rahmen, in den ich mein Leben, meine Fragen und meine Überlegungen einordnen kann. Sie beantwortet die Fragen nach dem Woher und Wohin, nach dem Sinn des Lebens, nach dem Wert des Menschen und seiner Bestimmung. Luther schreibt, die Bibel ist nützlich zur Zurechtweisung. Da krempeln manche vielleicht schon die Arme hoch und sagen, ich habe es schon immer gewusst, der da, jetzt habe ich ihn. Ich glaube aber, dass das anders gemeint ist. Das bedeutet für mich nämlich, dass ich mein Leben im Spiegel der Heiligen Schrift erkenne, dass ich meine Licht- und Schattenseiten sehe, mein Leben immer wieder neu nach Gottes Wort ausrichten kann. Nicht jemanden die Leviten lesen. Wer das Buch Levitikus schon mal gelesen hat, da stehen 1001 Regel drin. Und das kann man dem anderen richtig schön um die Ohren klatschen. Aber so ist es nicht gemeint. Es heißt weiter, nützlich zur Besserung. Hier geht es natürlich nicht um eine oberlehrerhafte Verbesserung, eine Belehrung, vor allem von anderen natürlich. Sondern das griechische Wort hier heißt eher wieder aufrichten, aufhelfen, unterstützen. Das bedeutet eine Wiederherstellung des guten Zustands, ein heilendes Ermutigen. Dafür ist die Bibel da. Nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass ich der Bibel die Möglichkeit einräumen sollte, mich selber zu erziehen, mich zu korrigieren. Der Bibel werden also pädagogische Qualitäten zugesprochen. Und zum Dritten erklärt die Bibel, das Ziel der Bibel erklärt, dass der Mensch vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Was heißt denn hier vollkommen? Müssen wir jetzt erstmal alle perfekt werden? Nein, das ist so nicht gemeint. Im Griechischen steht hier Artios. Das heißt komplett oder fertig, in diesem Sinn vollkommen. Das heißt für mich, die Bibel ist eine ausreichende Anweisung für mein Leben und für meinen Dienst. Das zweite, Artios, vollkommen, kann aber auch heißen passend, angemessen. Das betont eher die pädagogische und prägende Wirkungskraft der Bibel. Die Bibel möchte mich so formen, dass ich in das Bild passe, das Gott von mir hat. Ein gutes Bild. Eine andere Übersetzung, die Gute Nachricht, die formuliert es so: Mit den Heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Das ist das Ziel der Bibel. Mit den Heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Und das finde ich auch noch eine sehr hilfreiche Bemerkung in der gemeinsamen Basis des Glaubens der Evangelischen Allianz heißt es: Wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Lebens und des Glaubens. Soweit, so gut, denke ich. Vielleicht wiederhole ich mich, aber ich denke, es ist ganz hilfreich, erst einmal auch ein paar Hintergrundinfos zur Bibel zu geben. Vielleicht hast du manches schon gehört. Du weißt wahrscheinlich, dass die Bibel nicht ein Buch ist, eigentlich, sondern dass es eigentlich eine Sammlung von 66 verschiedenen Büchern ist. Dazu gehören historische Berichte, Lebensbilder, Gedichtsammlungen, Prophetien und auch Briefe. Die ältesten Stücke sind bis zu 3400 Jahre alt. Die Bücher der Bibel wurden über einen Zeitraum von 1500 Jahren gesammelt. Und zwar von mehr als 40 Autoren. Die Bibel ist Gottes Wort. Das glauben wir fest, aber sie wurde von völlig unterschiedlichen Menschen geschrieben. In ganz unterschiedlichen Kulturen. Wir kennen nomadische Kulturen aus dem Alten Testament. Wir kennen auch Geldwirtschaft im Unterschied zur Warenwirtschaft. Wir kennen militärische Führer, Könige. Also der Rahmen innerhalb der Bibel ist auch schon sehr verschieden. Und sie ist in drei Sprachen geschrieben. Hebräisch ist klar, Griechisch ist klar, teilweise finden sich aber auch Stücke in Aramäisch drin. Also eine bunte Sammlung. Und zu Recht taucht dann die Frage auf, ja, okay, wie zuverlässig ist denn die Bibel? Hat dann einfach jeder geschrieben, was er gerade so gedacht hat? Zumindest für das Neue Testament kann man sagen, nein. Die Jesusworte wurden von den Jüngern mit großer Sorgfalt gesammelt. Sie wurden auswendig gelernt und dann weitergegeben. Eine Kultur des Memorierens, das kennen wir heute gar nicht mehr. Wir gucken alles im Handy nach, was wir wissen wollen. Aber damals haben die Jünger die Worte von Jesus sich gemerkt und gemeinsam gesagt, was hatte der heute gesagt, und die wichtigen Sätze wiederholt, sodass man darauf aufbauen konnte, bis sie in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und, davon schreibt Lukas, die Evangelisten haben sehr sorgfältig recherchiert. Und die ersten Leser, die konnten sogar noch bei den Augenzeugen nachfragen. Ja, stimmt das denn, was der Lukas da geschrieben hat? Ist das so? Natürlich haben wir keine Originalschriften mehr. Leider hat Jesus selber nichts aufgeschrieben. Und auch da wäre das Pergament dann schon nicht mehr existent. Aber wir haben sehr genaue Abschriften. Auch wenn die sehr alt sind, Wissenschaftler, die sagen, Mensch, wenn andere Texte so gut belegt werden wie eure Bibel, das wäre fantastisch. Das muss man immer wieder betonen. Also das ist nichts, was sich irgendjemand ausgedacht hat. Aber wir haben ein Problem. In der Bibel, habe ich ja gesagt, stehen ganz viele Sachen, viele gute Sachen, aber auch ein paar schwierige. Und meine Frage ist jetzt, warum befolgen wir einige Bibelstellen zum Teil wörtlich, aber andere nicht? Ich habe mit euch eine kleine Übung vorbereitet. Ich habe verschiedene Bibelstellen rausgesucht. Ich lese mal vor. Gesetzt den Fall. Jemand hat einen Sohn, der so widerspenstig und ungehorsam ist, dass er trotz aller Strafen und Mahnungen weder auf seinen Vater noch seine Mutter hört. Dann sollen ihn seine Eltern gemeinsam zum Versammlungsplatz am Tor bringen, ihn den Ältesten der Stadt vorführen und ihnen sagen, unser Sohn hier ist widerspenstig und will uns nicht gehorchen. Wir können sagen, was wir wollen, er ist ein Prasser und Säufer. Dann sollen alle Männer der Stadt ihn durch Steinigung hinrichten. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte hinweg entfernen. Alle in Israel sollen davon erfahren, dass sie sich fürchten. Hat jemand schon mal so einen Erziehungstipp gelesen? Befolgt wahrscheinlich sowieso nicht. Aber hier könnte man sagen, aber das steht doch in der Bibel. Warum machen wir das nicht? Also da gebe ich jetzt nicht die Antwort, das ist die Frage an euch. Ich glaube, es ist von uns jedem klar, dass wir das nicht machen. Aber warum? Es steht doch in der Bibel. Und zwar unaufgehoben, unkommentiert. Das ist eins von diesen vielen, vielen Gesetzen. Es ist unglaublich, wer nach der Bibel alles gesteinigt werden soll. Hochinteressant. Warum machen wir das nicht? Sonst könnte ich ja zu dir sagen, du richtest dich ja nicht nach der Bibel. Das ist ja nicht die Richtschnur für dein Leben. Könnte man sagen, wäre eine Möglichkeit. Könnte man auch sagen, ich halte mal dagegen, aber es ist ja trotzdem der überkulturelle Gott, der das sagt. Ich stimme dazu, das ist eine andere Kultur. Und abgesehen davon, dass es nicht empfehlenswert ist, ist es heute auch verboten. Also, ihr merkt, es gibt Stellen, wo wir an die Grenzen kommen. Ich habe ein anderes Beispiel mitgebracht, was nicht ganz so dramatisch ist. Ja? Eine Frau soll erst dann in das Verzeichnis der Witwen eingetragen werden, wenn sie über 60 Jahre alt ist. Außerdem darf sie nur einmal verheiratet werden. Machen wir nicht. Also ist zumindest nicht in den Statuten der LKG Hofen vorgesehen. Warum? Steht doch in der Bibel. Und das steht jetzt im Neuen Testament. Warum machen wir das nicht? Wir haben keine Witwenliste. Da zählt jetzt, genau. Genau, das hat sich einfach erübrigt, weil unsere Witwen heute anders versorgt werden. Und die Witwen waren willkommene Arbeitskräfte. Da habe ich so ein bisschen an die Diakonissen denken müssen, wenn du das immer mal liest. Die Witwen waren ein Schatz der Gemeinde. Die mussten zwar versorgt werden, aber was die für Aufgaben gemacht haben, das haben wir so heute nicht mehr. Gut, kommen wir zu einem etwas heißeren Eisen. Bei uns jetzt nicht mehr so, aber da wurde schon viel diskutiert. Eine Frau, die im Gottesdienst öffentlich betet oder Weisungen Gottes verkündigt, entehrt sich selbst, wenn sie dabei ihren Kopf nicht bedeckt. Wo sind eure Kopftücher? Ja, das ist genauso, wie wenn sie sich den Kopf kahl geschoren hätte. Also keine Kurzhaarfrisuren für Damen. Ja? Wenn sie keine Kopfbedeckung trägt, kann sie sich gleich die Haare abschneiden lassen. Es ist doch eine Schande für eine Frau, sich die Haare abschneiden oder den Kopf kahl scheren zu lassen. Warum machen wir das offensichtlich nicht? Also ich erinnere mich, meine Oma, die ist mit dem Kopftuch in Gottesdienst. Und als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ach, wie siehst denn du aus? Also es gibt Leute, auch heute noch in manchen Gemeinden, die das strikt befolgen. Wir nicht, warum nicht? Und warum schneiden sich hier ein paar Damen die Haare kurz? Und wir haben kein Problem damit, sage ich natürlich auch dazu. Warum? Da ist die Antwort etwas einfacher, weil Paulus das da kulturell aufgreift. Und das schreibt, da kann ich hier sicher sagen, weil er das selber schreibt. Urteilt selbst, gehört es sich für eine Frau im Gottesdienst ein Gebet zu sprechen, ohne dabei eine Kopfbedeckung zu tragen. Und später heißt es dann, falls aber jemand mit mir darüber streiten möchte, kann ich nur sagen, weder ich noch die Gemeinden Gottes kennen eine andere Sitte im Gottesdienst. Also er stellt das schon ein bisschen zur Debatte und sagt, hey, es ist halt bei uns so. Punkt. Und bei uns ist es halt heute nicht mehr so. Das ist ein Punkt, wo deutlich wird, dass man schon auch den kulturellen Hintergrund mit betrachten muss. Schwieriger wird es ein bisschen beim vierten Beispiel. Wie es bei allen christlichen Gemeinden üblich ist, sollen die Frauen in euren Versammlungen schweigen. Sie dürfen nicht lehren, sondern sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Wenn sie etwas wissen wollen, sollen sie zu Hause ihren Ehemann fragen. Denn es schickt sich nicht für eine Frau, dass sie in der Gemeindeversammlung spricht. So, unsere katholischen Kollegen haben damit überhaupt kein Problem. Das ist so. Bei uns ist es Gott sei Dank anders. Die Tina war hier, wir haben eine Dekanin. Was ist jetzt hiermit? Man kann hier natürlich einerseits auch die Kultur reinschmeißen und sagen, damals war das Patriarchat noch stärker ausgeprägt und es war einfach peinlich, wenn dann die Frau gesagt hat, was redest du da? Das ist doch Quatsch. Aber, also das ist eine Möglichkeit, hier ist es auch einmal sichtlich, es gibt hier verschiedene Deutungen. Ja? Katholiken, Orthodoxe, für dieses, klar, das wird so befolgt, wie es da steht, für Evangelische nicht. Und das ist auch gut so. Wir haben es vorhin gehört, Paulus geht selbstverständlich davon aus, dass Frauen im Gottesdienst mitgewirkt haben. Mindestens Gebete gesprochen, er schreibt aber auch von Prophetien, und auch, kann man lesen, das Wort Gottes ausgelegt. Also das war nicht sein Problem an der Stelle. Da finde ich, also das wäre mein Lösungsansatz hier, hilfreich, den ganzen Korintherbrief zu sehen. Und wenn wir das sehen, das ist wieder jetzt so der biblische Hintergrund. Die Korinther, sage ich mal, waren keine besonders disziplinierte Gemeinde. Da ging es drunter und drüber und vor allem auch im Gottesdienst. Beim Abendmahl. Aber wenn man das so liest, kann man sich schon auch vorstellen, dass da einer vorne stand und was gesagt hat und von hinten hat die Frau gesagt, was laberst du? Ja, red doch nicht so. Oder eben dann mittendrin in der Predigt zwei angefangen haben, ja, sag mal, hast du das jetzt verstanden? Also ich sehe das ja völlig anders. Und das haben dann 10, 15 Leute gemacht und dann war die Predigt gelaufen. Wie gesagt, das kann man anders sehen. Ich bin froh, dass wir das so deuten. Aber es geht auch andersrum. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ist ein beliebter Taufspruch, Konfirmationsspruch. Viele Menschen haben in dem Vers schon Trost gefunden. Aber wer das macht, der verwendet ihn eigentlich erstmal falsch. Weil wenn wir das auch hier wieder im Kontext lesen, dann ist das Wort nämlich eigentlich an das Volk Israel gerichtet. Mist, hat doch Gott mich nicht persönlich gemeint? Warum darfst du dich von diesem Wort persönlich angesprochen fühlen? Ehrliche Frage. Warum kannst du sagen, Mensch, Gott sei Dank, Gott meint doch mich und nicht nur irgendwann? Genau. Genau. Also einmal, und da ist auch wieder der biblische Hintergrund, wir lesen an ganz vielen Stellen in der Bibel, dass Gott den einzelnen Menschen liebt, dass jeder Einzelne für ihn wertvoll ist. Und, also ich habe über den Text da Examen geschrieben, deswegen habe ich mich ein wenig näher befasst und mir dann geholfen, das ist ans Volk Israel gerichtet. Wenn es ans Volk gerichtet ist, ist es aber auch an jeden Einzelnen gerichtet. Also das ist wichtig zum Verständnis bei Israel. Wenn das Volk gemeint ist, ist die Gruppe, aber auch jeder Einzelne gemeint. Und der zweite Punkt, durch Jesus sind wir ja mit in Gottes Volk aufgenommen. Also wenn dich dieser Vers anspricht, du hast Glück gehabt, Gott liebt auch dich und kennt auch dich beim Namen. Am Schluss habe ich noch ein besonderes Schmankerl, was uns als evangelische Schlonnerring durch Mark und Bein geht. Nämlich die Frage, wie werde ich gerecht? Und da haben wir jetzt verschiedene Aussagen, alle aus dem Neuen Testament. Im 2. Korinther 5 heißt, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat, sei es gut oder böse. Und ergänzend dazu, aus Johannes 5, da sagt Jesus selber, es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und es werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Da wird uns Evangelischen ein bisschen ungeheuer. Wir hören lieber solche Verse wie, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Römer 3 oder Epheser 2. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht auf euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und hier haben wir ein ernsthaftes theologisches, sagen wir Herausforderung, nicht Problem, sondern eine Herausforderung. Und über die Jahrhunderte haben sich die Christen darüber sehr intensiv unterhalten und sind bis heute zu verschiedenen Schlüssen gekommen. Sind wir jetzt durch Werke gerettet oder durch aus Gnade ohne Werke? Steht beides in der Bibel. Wie lösen wir das? Wer legt fest, was gilt und was nicht gilt? Die katholische Kirche hat es da einfach. Die hat das sogenannte Lehramt, das heißt, es wird offiziell festgelegt, die Stelle ist so zu verstehen und das ist so zu glauben und das ist so zu tun. Da braucht man nicht viel diskutieren. Ich bin aber trotzdem froh, dass an der Stelle, dass ich evangelisch bin, das ist zwar schwierig, aber wir dürfen uns ehrlich unterhalten, wie verstehen wir das? Das ist die evangelische Freiheit. Luther hat es auf Lateinisch formuliert, sola scriptura, nur die Schrift. Und ein wichtiger Grundsatz, ein wichtiger evangelischer Grundsatz, die Schrift legt sich selbst aus. Schwierig, aber das ist das, wo ich meine, wenn wir eine Stelle nicht verstehen, dann müssen wir gucken, was steht denn insgesamt zu dem Thema in der Bibel. Was wären denn für dich Bibelverse, über die man nicht diskutieren muss, die man nicht weglassen darf, die man genau so auch ernst nehmen soll? Fällt dir da ein Beispiel ein? Wir haben jetzt einige gehabt, über die man diskutieren kann. Was wäre denn für dich eine Sache, wo du sagst, das steht in der Bibel und das ist so. Punkt. Genau. Habe ich mir auch aufgeschrieben, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn geschickt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben. Da gibt es einfach für uns nicht viel zu diskutieren. Fällt dir noch was ein? Zum Beispiel. Obwohl, also das ist für uns klar, das würde ich auch so unterschreiben, aber auch da wird viel diskutiert, kommt wirklich niemand zum Vater, außer durch Jesus. Genau. Ich weiß, was du meinst, genau. Ja, genau, das Vertrauen auf Jesus. Also, ich glaube, es wird deutlich, und es ist mir wichtig, dass das deutlich wird, es gibt Verse, da müssen wir mal drüber reden. Was machen wir damit? Aber es gibt Verse, da müssen wir nicht drüber reden. Die sind völlig klar. Und noch etwas. Wir lesen, jeder Bibelleser liest die Bibel durch eine Brille. Meistens die Brille der Gemeinde oder der Frömmigkeitsrichtung, aus der er herkommt. Das zu wissen ist wichtig. Wenn Menschen bei uns das Bibellesen lernen, die lernen automatisch, die Bibel durch die Brille zu sehen. Der Mensch ist sündig und kommt von sich aus nicht zu Gott. Jesus ist für deine Sünden gestorben und hat den Weg freigemacht. Andere lesen es anders. Es ist manchmal interessant, durch andere Brillen zu schauen. Die Befreiungstheologie zum Beispiel. Das sind die rechtlosen Bauern in Südamerika gewesen. Oder auch die Sklaven in Amerika. Ihr kennt wahrscheinlich viele Spirituals. Die haben das Problem nach der Gerechtigkeit. Ja? Wo ist der Gott, der für unsere Armut sorgt, der für unsere Freiheit sorgt? Die lesen das mit der Erlösung, das ist ganz anders gemeint, viel praktischer. Wenn ihr an die Sklaven denkt, an die Spirituals, da war das Bild, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, ein Leitmotiv, aus der Sklaverei in die Freiheit. Das hat die Menschen bewegt. Zum Beispiel, da gibt es ganz viele. Und es tut gut, ab und zu auch mal durch die Brille von anderen Bibellesern zu gucken. Jeder trägt mit seiner Brille dazu bei, die Vielfalt der Bibel und Gottes Worts zum Leuchten zu bringen. Ich finde es interessant, die Juden hatten teilweise, die Rabbiner, eine sehr interessante Auslegungsform. Wenn die einen Vers hatten, wo es keine Einigkeit hat, haben die den Vers in die Mitte geschrieben und dann durfte jeder seine Auslegung ringsrum schreiben. Die haben sich zum Teil total widersprochen, aber mir gefällt dieses Bild. Wir haben einen Vers und jeder sieht seine Meinung oder seine Auslegung dafür. Oder im Studium haben wir gelernt, wenn du zu einem Problem oder einem Ding verschiedene Meinungen hast, dann beschreib erstmal, was die verschiedenen Leute sagen und dann bezieh Stellung. Und das ist, glaube ich, ein hilfreicher Weg. Mal hören, was sagen denn andere dazu und was denke ich dazu. Die Bibel ist immer auslegungsbedürftig. Eins der bekanntesten Beispiele ist vielleicht der Finanzbeamte aus Äthiopien, der sich eine Bibel gekauft hat, aber überhaupt keine Ahnung gehabt hat. Und der Heilige Geist schickt Philippus und der fragt, verstehst du auch, was du da liest? Und der andere sagt, nö, keine Ahnung. Wie soll ich das, wenn mir keiner das erklärt? Und er bat Philippus, aufzusteigen und die beiden sind ins Gespräch gekommen. Und das finde ich auch eine ganz wichtige Sache, dass wir gegenseitig ins Gespräch kommen. Nicht nur bei den Versen, aber vielleicht besonders bei den Versen, wo ich allein nicht weiterkomme, wo ich denke, wow, was mache ich denn jetzt damit? Dass ich mich dann mit anderen treffe und sage, wie seht ihr denn das? Hauskreise, Kleingruppen zum Beispiel. Die Bibel ist Gottes Wort, aber Gott hat sich durch die Bibel nicht einfach für alle, zeitlos und kulturlos offenbart, sondern er hat sich eben in Raum und Zeit offenbart. Und manche Sachen stammen aus Kulturen, das verstehen wir zum Teil nicht. Der Vertragsschluss durch Sandalen ausziehen und dann Sandalen tauschen, zum Beispiel, steht in der Bibel. Ja? Müssen wir aber deswegen nicht machen. Fakt ist, ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Und da ist wieder das für mich wichtig, der Heilige Geist hat das Schreiben bewirkt, er hat die Sammlung der biblischen Bücher bewirkt und der Heilige Geist, der bewirkt aus dem gedruckten oder gehörten Wort, Gottes Wort wieder wird, dass Gott dadurch aktiv ist. Wie verstehe ich die Bibel richtig? Die Bibel ist kein Duden, wo ich nachschaue, so wird das geschrieben, Chrysantheme mit Y und TH oder A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ist auch keine Formelsammlung. Sondern die Bibel ist Gottes Wort, aber eine Sammlung von lebendigen Glaubenszeugnissen. Muss ich mal. Genau. Ich muss mich immer fragen, wann, von wem und an wen wurde der Text geschrieben? Das hilft mir auch, ihn zu verstehen. Da ist mein Beispiel immer die Offenbarung. Viele lesen die Offenbarung als Fahrplan, so wird es in diesem Jahr oder in diesem Jahrhundert mit der Welt zu Ende gehen. Aber die Offenbarung ist ein Trostbuch für verfolgte Christen in den ersten Jahrhunderten. Da hat Gott Johannes einen Einblick in seine wunderbare Herrlichkeit und Zukunft gegeben. Aber das ist kein Fahrplan, wo wir jetzt berechnen, wann dieses und jenes passieren wird. Das Zweite, wie war dort die Situation? Was wird im Text beschrieben? Wie war die vielleicht bei den Hörern, das, was ich bei den Korinthern gesagt hat? Wir müssen gucken, was wollte der ursprünglich bezwecken? Was sind die Hauptthemen? Und dann, was möchte genau diese Bibelstelle den Menschen damals sagen? Und dann, das war erstmal das Historische, und dann kommt aber natürlich das Wichtige, was bedeutet das für mich? Ja? Was verstehe ich an dem Text oder verstehe ich nicht? Was gefällt mir, was stört mich? Und was möchte Gott mir heute mit diesem Bibeltext sagen? Die Bibel ist kein historisches Buch. Die Bibel ist ein lebendiges, ganz aktuelles Buch. Mir hat jemand mal den schönen Satz gesagt, was sagt der Text und was sagt der Text mir? Das finde ich eine sehr hilfreiche Einordnung. Letzten Endes macht nicht der Glaube an die Bibel selig. Die Bibel soll Richtschnur für unser Leben sein. Die Bibel ist Gottes Wort. Aber es gibt viele Stellen, über die müssen wir reden. Und da kommen verschiedene Christen zu verschiedenen Zeiten zu verschiedenen Ergebnissen. Und das ist nicht schlimm. Die wesentlichen Sachen, und das haben wir, glaube ich, ganz gut rausgekriegt, die wesentlichen Sachen sind sonnenklar. Und mir gefällt das zum Abschluss der Spruch von Mark Twain: Ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich an der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Und in dem Sinn komme ich zum Schluss. Wenn du willst, kannst du dir Folgendes mitnehmen. Erstens, die Bibel ist Gottes Wort. Das Zweite, durch die Bibel spricht Gott mit mir. Aber drittens, wir müssen und dürfen immer wieder miteinander in Demut und mit Hilfe des Heiligen Geistes überlegen, was Gott uns durch sein Wort heute sagen will. Amen. Wir beten.